Auch wir haben das jetzt eingeführt als eine Möglichkeit für unsere Partnerunternehmen. Schülerpraktika. Schülerpraktika sind absolut unterschätzt. Sie kosten wirklich nicht viel. Und sie sind eine so tolle Möglichkeit, junge Menschen einerseits zu unterstützen in der Berufsorientierung, aber gleichzeitig auch frühzeitig schon Zugang zu Talenten zu finden. Und wenn man es gut macht, dann auch eine Beziehung aufzubauen, die mit einer so viel höheren Wahrscheinlichkeit am Ende zu der passenden Bewerbung führt, als wenn ich einfach blind jemanden einstellen würde.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Lieblingspodcast zur Digitalisierung und KI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein heutiger Gast gibt mir Hoffnung. Er gibt jungen Menschen Orientierung in der Berufsfindung und sagt, naja, dass Deutschland vielleicht so eine Art Akademisierungswahn hat. Und das kann auf Dauer vielleicht auch für die Wirtschaft nicht ganz gesund sein. Und mir als Studienabbrecher oder, falls mein Vater zuhört, sollen wir lieber sagen Studienunterbrecher, rennt er damit natürlich offene Türen ein. Felix ist der Geschäftsführer bei Ausbildung.de und ich freue mich zu erfahren, ob die jungen Leute heute wirklich so geliefert sind, wie ich es in vielen Debatten höre, oder ob es um sie eigentlich doch besser steht. Und ich will verstehen, wie Menschen in der Berufsfindung heute so ticken, was sie so bewegt, wo es ihnen besser oder schlechter geht, vielleicht als mir damals. Felix, toll, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Habe ich dich eigentlich richtig so vorgestellt?
Hallo Christoph, danke für die Einladung. Ja, ich habe nichts zu beanstanden. Danke dir. Das eine, wir hatten das ganz kurz im Vorgespräch gerade, wenn ich jemals gepöbelt habe und gesagt habe, Deutschland ist in einem Akademisierungswahn, dann würde ich das natürlich jetzt ganz staatstragend einmal eher einordnen und sagen, ja natürlich, das waren politische Ziele lange Zeit der OECD, dass man die Akademisierungsquote nach oben treibt. Wenn ich auf die Zahlen gucke, dann merke ich schon, dass heute durchaus auch bei AbiturientInnen andere Modelle als das Studium immer gefragter werden. Und das gibt mir wiederum Hoffnung.
Ist jetzt so ein bisschen offside, aber ich habe mir mal viel Ärger eingehandelt, als ich gesagt habe, weniger Geld in Deutschland für Ausbildung, weil es einfach inzwischen viel Geld ausgegeben wird für zum Beispiel Studienrichtungen, die wahnsinnig viele Abbrecher produzieren und auch noch, falls sie fertig sind, eine wahnsinnig hohe Arbeitslosenquote, die weit überdurchschnittlich ist. Und eigentlich wollte ich damit sagen, wenn man irgendwie Studiengänge unterstützt, dann vielleicht auch immer mal gucken, welche davon braucht die deutsche Wirtschaft wirklich. Und nicht zu sagen, dass man einfach pauschal sagt, egal wer was studieren will, mehr Geld für die Bildung. Aber das kam nicht so gut an.
Ja. Ich möchte mich da auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und mich da politisch positionieren. Also vor dem Shitstorm habe ich auch Angst. Aber was du beschrieben hast, das trifft einen totalen Kern. Also vielleicht auch da nochmal erstmal die Faktenlage. Wenn du dein Studium unterbrochen hast, das machen ungefähr 30% der Studierenden. Ein Drittel der Studierenden bricht das Studium ab. Und die gehen irgendwie dem Arbeitsmarkt zumindest mal mit ihrer ersten Wahl verloren. 60% von denen machen nachher noch eine Ausbildung, also aus denen wird schon auch noch was. Und auf der anderen Seite machen ganz viele Studiengänge zu Ende. Diese Abbruchquote ist ganz besonders stark in Ingenieursstudiengängen und in technischen. Es machen ganz viele Studien zu Ende, wo ich zumindest mal aus einer Unternehmersicht und vielleicht auch aus einer volkswirtschaftlichen Sicht und vielleicht auch aus einer Technologiesicht hinterfragen würde, brauchst du die eigentlich in Zukunft noch in der Menge. Ich selbst bin Sozialwissenschaftler, also ich sitze im Glashaus hier, ja. Aber ich frage mich, wie viele falsches Beispiel, vielleicht sogar. Aber GermanistInnen oder
ja. Es gab schon viele Geisteswissenschaften, wo man sieht, viele Abbrecher und dann leider auch noch ganz viele landen halt einfach überhaupt nicht in dem Beruf, den sie da gelernt haben, aber es ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen.
Aber auch BWL, also wie viele Tätigkeiten, für die man in der Vergangenheit irgendwie BWL-kundige Sachbearbeitende gebraucht hat oder Steuerexperten oder sowas, werden durch KI revolutioniert gerade. Also da würde ich sagen, da ist unser System ein bisschen ticken zu stark drauf geeicht und wir merken, dass jetzt perspektivisch werden uns 6 Millionen Boomer in bis 2030 verlassen. Danach immer noch mal ein paar Boomer sind, die immer noch die größte Kohorte aller Erwerbstätigen in Deutschland. Wenn die dem Arbeitsmarkt verloren gehen, dann haben wir ein quantitatives Problem, aber wir haben auch ein Problem darin, was die denn mal gelernt haben, was die können, welche Tätigkeiten die gerade ausführen und ob wir das adäquat ersetzen können. Und meine These ist, und da bin ich jetzt bei der Pöbelei vom Anfang, wir brauchen da schon mehr Azubis und vielleicht ein paar weniger Orchideenstudenten.
Jetzt sind wir schon mitten körperrein ins Thema gemacht. Du bist der Geschäftsführer von Ausbildung.de. Was macht ihr und was machst du da?
Ja, ich bin jetzt seit einigen Jahren schon, also dass ich im 10. Jahr der Geschäftsführer von Ausbildung.de. Ausbildung.de ist Deutschlands reichweitenstärkste Online-Plattform rund ums Thema Ausbildung. Fängt an in der Berufsorientierung für junge Menschen, die bei uns antworten auf die großen Fragen des Lebens, was soll ich eigentlich mal werden, bis hin zu auch den kleineren Fragen des Lebens, so was ziehe ich an zum ersten Bewerbungsgespräch, finden. Und dann natürlich in der Marktplatzlogik auch Ausbildungssuchende und Ausbildungsbetriebe zusammenbringt. Wir sind, das würde ich ganz klar sagen, relevanteste Stellenportal rund um Ausbildungsstellen mit ungefähr einem Viertel der jährlich besetzten Ausbildungsstellen auch bei uns auf dem Portal. Und glaube ich auch mit Fug und Recht sagen zu können, gerade in der digitalen Sichtbarkeit sind wir auch führend. Genau, also das ist der Kern, was wir machen. mehr als 5000 Ausbildungsbetriebe sind unsere KundInnen und bezahlen uns dafür, dass wir ihnen die richtigen BewerberInnen zukommen lassen.
Ich bin ja als alter Online-Marketing-Fan, habe ich gleich geguckt, wie gut ihr im SEO so performt, und da habt ihr seit mehreren Jahren schon wieder einen ganz tollen Wachstumspfad, was heutzutage ja gar nicht mehr so einfach ist. Also digitale Sichtbarkeit macht ihr da anscheinend sehr, sehr gut. Möchte ich gleich noch wissen, wie ihr das macht. Sprichst du über Umsatz oder Anzahl Mitarbeitender, dass wir uns irgendwie ungefähr vorstellen können, ob ihr da zu zweit sitzt oder zu 200?
Also Anzahl Mitarbeitende, wir sind jetzt so 160 Leute, sitzen in Bochum, machen einen ordentlichen zweistelligen Millionenumsatz. Und vielleicht zur vollständigen Wahrheit gehört dann auch noch, wir sind auch nicht mehr als kleines Startup oder Scale-up eigenständig unterwegs. Wir gehören zu Bertelsmann und innerhalb von Bertelsmann zu Embrace. Das ist der Teilbereich von Bertelsmann, der sich um HR der Zukunft dreht. Darin habe ich auch noch eine andere Rolle, dass ich das ganze Thema ausbilde. VP Young Talents. Wir haben noch zwei weitere Firmen neben Ausbildung.de, Studyflix und Vocanto, die auch führend im E-Learning jeweils sind, in ihren Segmenten. Und da darf ich das gesamte Orchester ein bisschen dirigieren.
Studyflix war so ein Beispiel, die sind vor ein paar Jahren gestartet und haben irgendwie innerhalb von 2 Jahren es geschafft, zu den sichtbarsten 100 Domains Deutschlands zu wachsen. Also war ein unfassbares Erfolgsbeispiel für digitale Sichtbarkeit. Was habt ihr denn da bei euch im Trinkwasser, dass ihr so wahnsinnig gut seid, irgendwie Sichtbarkeit aufzubauen?
Gut, das Studyflix-Trinkwasser, das muss man den beiden Gründern und dem Team dahinter schon lassen. Das hatten die, bevor sie dann auch zu uns gekommen sind. Aber deswegen war es natürlich ganz spannend, weil wir hier wirklich jetzt mit Fug und Recht sagen können, sowohl im E-Learning für SchülerInnen in der Schule, als auch in dem Moment, wo sie wirklich auf Ausbildungssuche gehen, haben wir die beiden führenden Plattformen mit digitaler Sichtbarkeit zusammen und können unseren Kunden dann natürlich ein ganz einzigartiges Package anbieten. Ja, aber was ist das Geheimnis von insbesondere Sichtbarkeit in der digitalen Suche, was ja immer so ein bisschen auch die Königsdisziplin ist? Es klingt erstmal ganz profan und es klingt wie so ein Kalenderspruch fast, aber Relevanz. Sich wirklich reinzuversetzen in die Zielgruppe, die am Ende deine Website, deine Plattform konsumieren soll, angucken soll, die sich besuchen soll, was damit tun soll. Und sich ganz klar zu fragen, was ist denn relevant für diese Zielgruppe? Um da mal das konkreter zu machen. Andere in unserem Wettbewerbsumfeld haben optimiert auf Keywords, die viel Reichweite haben, wie was wie Bäcker. Wenn man nur auf Bäcker optimiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man viel Traffic kriegt für Menschen, die einen Bäcker suchen, weil sie Brötchen kaufen wollen. Es ist was vollkommen anderes, auf Ausbildung Bäcker Bochum zu optimieren. Weil ich dann Leute finde, die eine Ausbildung bei einem Bäcker in Bochum oder zum Bäcker in Bochum machen wollen. Und das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Aber diese Stringenz haben wir uns, glaube ich, über die Jahre bewahrt. Das heißt, wir hatten selten große Ausreißer nach oben, nach unten, sondern eher jetzt einen kontinuierlichen kontinuierlichen Wachstumspfad, weil natürlich auch die Suchsysteme merken, dass man uns als Quelle vertrauen kann, dass wir eine Autorität haben für alle Themen rund um Berufsorientierung, Ausbildungsstellensuche und auch fürs Ausbildungsthema allgemein.
Wenn es um Ausbildung geht, da geht es wahrscheinlich auf, die meisten der Besucher eurer Plattformen sind wahrscheinlich um die 16 Jahre alt.
Ja, ab 16.
Ab 16,
gibt ja auch
okay.
Es gibt ja auch die Studienunterbrechenden. So wie du das warst.
Ich glaube ehrlicherweise, inzwischen hat mein Vater abgeschaltet, ehrlicherweise okay. Muss ich sagen, ich habe final damit abgeschlossen.
Okay, ich habe es bisher noch versucht hochzuhalten, das potenzielle Dorf, aber Studienabbrecher, die in hoher Zahl auch bei uns sind, ja. Und die sind natürlich älter.
Ist vielen von denen klar, dass sie eine Ausbildung machen möchten? Oder gibt es Eltern, die sagen, willst du nicht lieber doch studieren? Also gibt es da irgendwie.
Ja, das ist so die erste Frage, mit der UserInnen oft zu uns kommen. Soll ich studieren oder eine Ausbildung machen? Und damit fängt es schon an. Und ich glaube, da gibt es auch es gibt so gesellschaftlich, haben wir eben eingangs drüber gesprochen, gibt es da schon einen erstrebenswerten Zustand. Aber individuell auf die einzelne Person würde ich ja sagen, du sollst erstmal das machen, was du willst, was dich glücklich macht, was irgendwie deine Bedürfnisse befriedigt. Und dabei helfen wir den Menschen, weil die sind 16 oft. Und das ist die erste große Lebensfrage, die sie sich so stellen müssen, die sie weitgehend auch selbstständig beantworten müssen.
Gibt's hartnäckige Vorurteile, die sich immer noch zum Thema Ausbildung halten, die dich nerven oder wo du sagst, jetzt, wo ganz Deutschland hier im Podcast zuhört, kann man die einmal gerade rücken?
Also die meisten Vorurteile, die da kommen, sind ja irgendwie mit Ausbildung. Warum hast du Abi gemacht, wenn du jetzt eine Ausbildung machst? Aus dir wird ja eh nie was. Also Ausbildung, das ist doch nur für die, die irgendwie es nicht zum Studium geschafft haben. Und sowas macht mich schon ein bisschen fuchsig. Aus ganz vielen Ebenen. Nicht nur, weil jetzt bin ich irgendwie bei diesen Brötchen hängen geblieben. Aber ich verdiene meine Brötchen mit Ausbildung. Natürlich habe ich ein Interesse daran, dass viele Menschen Ausbildung machen. Aber vor allem bin ich auch leidenschaftlich, wenn es um den richtigen Start ins Berufsleben geht und auch ein tolles Berufsleben. Also dieses ganze Thema New Work, Mindset und findet das, was dich glücklich macht. Ich finde das persönlich einfach wichtig. Und nur aufgrund von solchen Vorurteilen Menschen in eine Laufbahn zu stecken, die vielleicht überhaupt nicht für sie ist, weil nur weil ich ein Abi habe, heißt auch nicht, dass ich irgendwie jetzt meine Zeit mit Konzepten immer nur verbringen möchte oder mit Analyse von Texten aus dem Mittelalter oder und was für tolle Karrieren Menschen da oder Berufswege, nicht unbedingt nur nach oben gehende Karrieren, Leuten verwehrt bleiben, weil sie nicht in der Ausbildung gelassen wurden. Das macht mich schon ein bisschen ärgerlich.
Früher galt das Studium als sicherer Hafen. Ich glaube, du hast mal gesagt, Sicherheit ist so die neueste Währung, aber du siehst die Sicherheit inzwischen eher bei der Ausbildung?
Ja, also nochmal da in den großen Zahlen gesprochen. Wir haben deutschlandweit 50.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Und das ist schon eine Verbesserung zum Vorjahr, als wir da noch bei 70.000 plus waren. Das heißt, der Bedarf bei den Unternehmen ist riesig. Und auf der anderen Seite, ich habe es ja eben schon mal so gesagt, als die Arbeitskräfte, die den Arbeitsmarkt verlassen werden, das sind 6,5 Millionen bis 2030, die einfach aus altersbedingt da rausgehen werden. Das sind Arbeitsplätze, die müssen neu besetzt werden. Also so disruptiv für die KI da nicht einschlagen, flächendeckend, dass man einfach sagen kann, ja gut, das schwitzen wir mal so ein bisschen raus gerade. Da werden einfach in hoher Zahl Arbeitskräfte benötigt werden. Das heißt, wenn ich auf Sicherheit setze, dann ist eine Ausbildung in einem relevanten Feld. Man kann es auch nicht ganz immer verallgemeinern, aber dann ist das sicher etwas, was mir dann eine gute Perspektive gibt. Zumal zur Sicherheit ja auch der ganz konkrete, unmittelbare Aspekt meines Lebens gehört und in der Ausbildung verdienst du halt von Anfang an Geld.
Du kannst bei euch wahrscheinlich sehen, was die Leute am häufigsten suchen, welche Ausbildungsberufe sie am häufigsten anklicken. Gib uns mal ein Update, was so besonders häufig gefragt ist. Und vielleicht gibt es ja auch regionale Unterschiede, dass du sagst, witzig, die Hamburger wollen lieber eine Ausbildung zum XY machen und in München ein ganz anderes Thema. Gibt es da irgendwelche Zahlen, damit man mal so einen aktuellen Status hat?
Ja, vielleicht so zwei Snapshots. Also die jetzt eine Liste runterrattern, da würde ich eben sagen, das macht die Bundesagentur für Arbeit, macht da super Statistiken. Und unsere Klickzahlen sind dann auch nicht so weit davon entfernt, was so die beliebtesten und spannendsten Berufe sind. Im Detail aber immer schon. Was wir merken zum Beispiel ist, dass in den vergangenen Jahren das Interesse an sozialen Berufen immer mehr zugenommen hat. Finde ich ja erstmal natürlich irgendwie beruhigend, dass es vielleicht irgendwann doch noch Pflegekräfte bei uns in Deutschland gibt. Und das merken wir nicht nur an den Bewerbungszahlen, sondern auch an allem, was vorgelagert ist, an den Zugriffen auf den Content, den wir in dem Kontext bieten oder wie viele Unternehmen werden sich da angeschaut, wie intensiv setzen sich Nutzende damit auseinander. Also soziale Berufe und grundsätzlich vielleicht alles, was so als Essential Workers aus der Corona-Zeit noch hängen geblieben ist, das hat, da ist das Interesse gestiegen. Regionale Unterschiede, die sind meistens direkt erklärbar durch die Wirtschaftsstruktur. Also ich habe mich beispielsweise jetzt intensiv mit NRW und Schleswig-Holstein beschäftigt, weil in beiden Ländern jetzt ein Abiturjahrgang wegfällt, Umstellung von G8 auf G9 wieder. Und die Wirtschaft in Schleswig-Holstein ist ein bisschen mehr geprägt von klassischen Blue-Collar-Berufen als in NRW, wo es auch viel White-Collar. Und das merkt man dann schon auch darin, welche Berufe sind da, wecken das Interesse auch der Leute. Weil sie Menschen bewerben sich natürlich auf konkrete Stellen bei konkreten Arbeitgebenden. Und dann sind das oft eben die Unternehmen, die vor Ort sind.
Ich gehe mal gerade parallel durch Seiten bei euch im Content, weil du auch gesagt hast, teilweise könnt ihr Trends immer schon an dem Konsum der Artikel oder des Contents sehen, den ihr so bereitstellt. Ich glaube, besonders erfolgreich sind so Seiten wie, also spannend fand ich, dass eine Seite erfolgreich ist, die sagt, das sind die bestbezahlten Berufe, also so typische Top-Listen für Leute, die zumindest Ausbildungsberufe mal kennenlernen wollen und absteigend nach möglichem Gehalt sortiert haben möchten. Das finde ich irgendwie interessant. Dann kommt so Büromanagement, Mechatroniker, Pflegefachmann, Erzieher, Polizist, Immobilienkaufmann. Sind das auch in der Nachfrage die besonders viel Interesse haben?
Naja, jetzt bist du jetzt gerade in so Sektionen abgetaucht, die wir natürlich, weil wir eben schon über Suchmaschinenoptimierung und Nutzerinteressen gesprochen, die natürlich erstmal so ganz breite Nutzerinteressen erstmal bedienen. Ich guck mal drauf, wo verdiene ich denn am meisten in der Auswahl? Oder was ist, keine Ahnung, nach einer anderen Frage, wo arbeite ich denn viel draußen oder so? Also solche Listen sind erstmal ein niedrigschwelliger Einstieg, glaube ich. Die korrelieren nicht wirklich mit dem echten Interesse der Menschen, sondern das greift mehr ein natürliches Such- und Surfverhalten noch ab. Ich glaube, die Magie passiert dann, und das passiert auch zunehmend KI-gestützt, dann danach, was dann auf unserer Seite passiert und wie wir Nutzer wirklich an die Hand nehmen, um sie von so einem undefinierten und vielleicht auch total unreflektierten Suchimpuls, wo verdiene ich denn am meisten, dann wirklich dahin zu bringen, zu einem Job, der wirklich was für sie sein könnte.
Du hast erwähnt, 50.000 offene Ausbildungsstellen. Sind da besonders große Ladenhüter darunter? Also auf der anderen Seite der Liste Ausbildungsberufe, die besonders schwer zu besetzen sind?
Ja, ein Thema haben wir mit Verkaufspersonal. Es werden uns sehr, sehr viele Menschen dem Arbeitsmarkt verloren gehen, weil es nicht genug Einzelhandelskaufleute mehr gibt. Oder weil die rausgehen, altersbedingt. Und gleichzeitig bei aller E-Commerce-Gläubigkeit haben wir prinzipiell, glaube ich, auch als Gesellschaft ein Interesse daran an funktionierenden Innenstädten. Das heißt, da müssen irgendwie Menschen auch Sachen verkaufen und es wird auch noch so existieren. Aber als Ausbildungsberuf ist er nicht übermäßig attraktiv. In den großen Zahlen gesprochen. Es mag immer individuell anders sein, ne?
Wenn du die 50.000 offenen Stellen jetzt besetzen müsstest und du darfst entweder nur das Mindset der Auszubildenden ändern oder bei den Arbeitgebenden Dinge ändern. Wo glaubst du, ist der größere Hebel? Also ist die Erwartungshaltung bei den Auszubildenden realitätsfremd oder ist das die Art und Weise, wie das Angebot gestaltet wird, einfach nicht passend zum Zeitgeist?
Ich wünschte, du hättest diesen Zusatz gerade nicht gesagt, aber ich würde auf der Arbeitgeberseite anfangen. Das Angebot ist eine Facette davon. Also was für Ausbildungsberufe biete ich eigentlich an? Biete ich genug an? Biete ich bezahle ich die richtig? Das sind alles so in so einer Marketing-Logik schon sind, das ist Produktfragen. Also ist mein Produkt Ausbildung eigentlich ein gutes? Ist das eins, das attraktiv ist? Ist das, habe ich davon genug? Also das sind alles diese Fragen. Aber ähnlich wichtig sind ja auch Fragen nach, wie erreiche ich die Zielgruppe? Also so die Distribution oder im Marketing-Mix, der Place. Und auch die Kommunikation, wie sind die Botschaften, die ich sende, sind ganz kritisch darin. Also wie kommuniziere ich denn mit der Zielgruppe? Wie mache ich sie eigentlich aufmerksam auf mich als Ausbildungsbetrieb? Und in all diesen Feldern, da gibt es, glaube ich, Nachholbedarf. Und würden Sie das in der Fläche, es gibt wirklich Unternehmen, die machen das ganz fantastisch. Also die sind progressiv, die gehen früh an die Schulen, die haben Kooperationen, die sind natürlich auf Ausbildung.de, alle. Aber es gibt auch viele.
Kannst du Firmen herausstellen oder ist das dann unfair den anderen Kunden gegenüber?
Das würde ich jetzt lieber nicht tun. Aber gerade Unternehmen, die entweder besonders professionalisiert sind in ihren HR-Strukturen, die sind tendenziell auch in der Ausbildung sehr gut unterwegs und nehmen das sehr, sehr ernst als einen strategischen Nachwuchskanal. Oder Unternehmen, die wirklich sich lokal richtig also die so eine lokale Leader-Rolle haben, die sind oft auch, das geht oft einher damit, dass die in die lokale Kooperation führen und so weiter und dass die denen das Thema Ausbildung vor Ort auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber einzelne Brands würde ich jetzt ungern rausstellen.
Ich habe gelesen, die Abbruchquoten in Ausbildungen liegen leider auch auf einem Rekordniveau. Auch da wieder häufig hört man ja irgendwie faule Gen Z. Andererseits hast du jetzt erwähnt, du würdest sagen, der größere Hebel könnte vielleicht erstmal bei Unternehmen liegen, das Produkt irgendwie gut zu machen und dann zu gucken, wie wird das Produkt vermarktet. Aber hast du jetzt in den letzten 11 Jahren, die du bei Ausbildung bist, irgendwie mitbekommen, dass sich auch einfach in der Anspruchshaltung des Publikums was geändert hat oder ist das einfach eine negative?
Ja? Also klar gibt es Entwicklungen auf Seiten der Zielgruppe, die kann man jetzt nicht wegwischen. Ich bin kein Freund dieser Generationenbegriffe, weil ich glaube, da werden einfach sehr viele über einen Kamm geschert damit. Aber so in der Tendenz muss ich natürlich sagen, alle, die jetzt gerade auf den Ausbildungsmarkt gehen, die sind nativ aufgewachsen mit digitalen Kontexten, insbesondere auch mit Social Media. Und das hat unter anderem zum Beispiel die Art und Weise der Kommunikation untereinander, aber auch mit Dritten verändert. So. Jetzt um eine Sache rauszugreifen. Und mit dieser Prägung, Sozialisation kommen die natürlich in Unternehmen. Aber ich würde auch mal behaupten, es gibt auch eine Art von Zeitgeist, der im Moment stärker einfordert, ich sag mal so revolutionäre Dinge wie auf dem Arbeitsplatz mit Respekt behandelt zu werden, also auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, gute Arbeitsbedingungen irgendwie stärker einfordert, als das vielleicht noch vor 40 Jahren der Fall war. Zumindest wir was anderes jetzt damit meinen. Also insofern auch das spielt eine Rolle. Alles jetzt nur auf die junge Generation zu schieben, fände ich da falsch. Was Unternehmen verstehen müssen, und das ist, glaube ich, das ganz Zentrale, dass um erfolgreich zu sein in der Ausbildung, am Ende das ultimative Problem, ich habe nicht genug ausgebildete Fachkräfte zu lösen, ist, dass man die einzelnen Baustellen in diesem System Ausbildung nicht isoliert betrachtet, sondern, wenn du willst, als so eine Art von Schwungrad, das, wo du an jeder Stelle irgendwie anschieben musst, damit das Schwungrad in Schwung kommt und dann auch in Schwung bleibt. Du musst ganz am Anfang anfangen, in der Berufsorientierung und frühzeitig auch vielleicht Verbindungen zu Talenten knüpfen, dann musst du in dem Moment, wo sie suchen, präsent sein, dann in dem Moment gefunden sein, musst mit konsistenten Botschaften und guten Prozessen, dann kommen die in die Ausbildung, dann musst du gucken, dass du in der Ausbildung erstmal eine gute Ausbildung bietest, qualitativ, aber auch kulturell den Azubis irgendwie das Gefühl gibst, sie gehören dazu, ich möchte gerne auch hier bleiben vielleicht, ihnen eine Perspektive bieten und dann hast du dadurch Word-of-Mouth-Effekte, die wieder einzahlen auf deine Akquise zukünftiger Azubis. Und nur wenn du es als so ein System ganzheitlich betrachtest, nur dann wirst du wirklich als Ausbildungsbetrieb Erfolg haben.
Macht ihr ab und zu Umfragen bei Auszubildenden, um rauszufinden, was ist euch dieses Jahr besonders wichtig? Hohes Gehalt, teurer Laptop, ChatGPT-Zugang, was gibt es da für Perks, auf die Auszubildenden besonders stehen?
Der wichtigste, also ja, machen wir. Wir bringen den Azubi-Report raus. Kann sich jeder auch kostenlos unter www.azubireport runterladen. Azubireport.de. Und die Veränderung würde ich mal ganz grob umreißen mit: die Azubis, die wir befragen, sind geprägt von einem Dauerkrisenmodus. Und das heißt, alles, was einzahlt auf Sicherheit, auf irgendeine Domäne meines Lebens, in der ich nicht irgendwie ständig gucken muss, okay, steht denn hier noch alles? All das das sind Muster, die wir sehen. Und das sind, mal drückt sich das aus in Fragen, was ist dir am wichtigsten? Gehalt ganz oben. Das war vor Corona, war ganz oben auf der Rangliste, dass mir die Arbeit Spaß macht. Dass wir von 2024 auf 25 in der Befragung sehen, dass der Wunsch nach Übernahme um 10 Prozentpunkte gestiegen ist. Das sind ganz vielfältige Facetten, nach was wünschst du dir für deine Zukunft im Beruf. Auch da explizite Nennung von Sicherheit. Das ist aber auch sowas wie der Wunsch nach einer guten Work-Life-Balance, der viel stärker ist als in der Vergangenheit. Und letztlich auch eine Fragenkombination, wir fragen immer, gehst du mit deiner Ausbildung deinem Traumjob nach und bist du zufrieden? Dieses Jahr, in der Frage 25, ist die Anzahl derjenigen, die sagen, das ist mein Traumjob, historisch niedrig und die Zufriedenheit ist historisch hoch. Man könnte es überspitzt sagen, die sind froh, dass sie überhaupt gerade einen Job haben und an der einen Stelle irgendwie sie eine gute Perspektive haben.
Jetzt habe ich gesehen, jedenfalls in den Tools, die ich von außen sehen kann, dass ihr in der Reichweite, wie viele Leute erreicht, eher wächst über die letzten Jahre. Gleichzeitig gibt es aber auf einmal auch Tools wie ChatGPT, die sich ja total anbieten, um mal in so eine Session zu gehen und zu fragen, was passt mir? Ich esse gern Mittagspasta und gehe abends früh ins Bett. Welchen Job kann ich? Also wie wirkt sich das denn auf euch aus? Wieso wächst ihr gerade in der Zeit, in der immer mehr Leute ChatGPT nutzen?
Ja, also zunächst mal hast du recht. Und die letzten ein, zwei Jahre haben ja auch nochmal einen Übergang von ChatGPT als nur ein Tool hin zu wirklich einem Traffic-Kanal auch gezeigt. Also Leute nutzen es wirklich auch für die Websuche. Und das war für uns schon auch ein Weckruf. Und unsere Strategie ist sehr radikal darauf eingestellt, sozusagen in einer KI-Welt nach wie vor das führende Produkt für die Ausbildungssuche zu sein. Das hat für uns zwei Komponenten. Die eine ist, wie du gesagt hast, digitale Sichtbarkeit und in dieser neuen AI-Suche auch vorne mit dabei zu sein. Da hilft uns das, was ich eben gesagt habe, dieses Thema Relevanz. Denn eine Sache, auf die wir auch sehr optimiert haben in der Vergangenheit, die maximale Relevanz hat für die Nutzenden, für die Suchenden, aber auch für Suchsysteme wie ChatGPT und die LLMs draußen sind, Stellenanzeigen. Gut maschinell auslesbare Stellenanzeigen, gut auffindbare Stellenanzeigen, nutzerfreundliche Stellenanzeigen. Und ich glaube, es gibt da draußen keine bessere Ausbildungsstellenbörse, wenn man so will, keinen Marktplatz für Ausbildungsstellen, der besser ist als ausbildung.de. Und das gutieren die User, weil wir sehen, dass wir in genau den Segmenten, wo das im Vordergrund steht, auch traffic-seitig sehr stark wachsen. Und das gutieren auch die LLMs, weil dort kann vielleicht die Berufsorientierung zumindest mal ansatzweise stattfinden. Aber die Stellen, die kommen dann trotzdem von woanders her. Und wir haben einen wachsenden Traffic, der von ChatGPT und Co. zu uns kommt, meistens dann genau auf die Stellen. Der zweite Punkt, wo wir uns verändern müssen, weil es KI gibt, ist die inhaltliche Fragestellung. Warum braucht es denn eigentlich noch eine Plattform wie euch, wenn jetzt Berufsorientierung bei ChatGPT etc. stattfinden kann? Und ich wage einmal die These, dass gute Berufsorientierung gefaked werden kann auf ChatGPT. Aber das, was Nutzende wirklich brauchen und dass es sich für sie auch gut anfühlt, das ist ein Use Case, für den ist ChatGPT nicht gemacht. Und wird auch in Zukunft nicht gemacht sein. Das ist etwas, das wir entwickeln auf ausbildung.de. Wir haben da unsere eigene, da ist ein also ein klassisches LLM dahinter erst einmal, aber unsere eigene KI, die wir, wo wir einerseits diesen Dialog nutzen, der so, so gelernt ist inzwischen. Ich rede mit meiner KI darüber, was ich brauche und kriege in Real Language Antworten, die mir irgendwie weiterhelfen, indem wir das nutzen, aber es anreichern, um unsere Daten bei ausbildung.de, indem wir es anreichern, um unsere Inhalte, um auch wirklich kuratierte und von Redaktionen gepflegte Inhalte, um unsere Stellen, um Tools wie unseren Berufscheck, mit dem Anspruch, dass wir die beste KI auch wirklich bieten für das Thema Berufsorientierung und Zugang in die Ausbildung.
Merkt ihr durch ChatGPT einen Effekt, dass auf einmal ganz viele Menschen die gleiche Empfehlung bekommen und sich Interesse an einigen Berufen irgendwie nach oben gehen, wo ihr sagt, das ist ja verrückt, das fühlt sich total artificial an?
Ja, darüber halte ich tatsächlich im Moment relativ viele Vorträge, weil das ist ganz spannend, gesellschaftlich gesehen einmal. Ich meine, du bist vom Fach und insofern traue ich mich gar nicht, das so zu vereinfachen hier, wie ich das manchmal auch für externe Publika tue. Aber in einer KI ist ja das erstmal das Trainingswissen drin, der Daten, mit denen die KI trainiert wurde. Das heißt, Biases, die in den Trainingsdaten drin sind, sind auch in dieser KI drin. Und überproportional präsente Berufe in den Trainingsdaten werden auch überproportional ausgegeben in den Empfehlungen. Und die Tendenz, dorthin gehend zu empfehlen, ist also biased. Jetzt muss man sagen, das ist kein Problem der KI alleine. Wenn ich mit meinen Eltern rede, sind die biased. Wenn ich mit einem Berufsberater rede, ist der biased. Wenn ich mit meiner Lehrerin spreche, ist die biased. Also Bias ist erstmal normal da drin. Aber von so einem System erwarte ich irgendwie erstmal was anderes. Und was viele nicht sehen, ist, dass es dort einen strukturellen Bias gibt. Und der geht zu Mainstream-Berufen hin. Also Pflegeberufe, super, Kaufleute, super. Aber Exotenberufe, die über die viele Leute vielleicht auch nicht schreiben und nicht prominent schreiben, die über die wir auch nicht groß diskutieren gesellschaftlich, die gehen dann schon verloren. Und das sehen wir schon in den Daten von ausbildung.de. In einem normalen Monat, in dem wir, also ich habe jetzt den September gerade aus Gründen jetzt letztens nochmal angeschaut, in dem haben wir auf etwa 760 Berufe Traffic allgemein bekommen, über SEO, über andere Tools. Über LLMs nur auf etwa 60% davon. Das heißt, 40% der Berufe haben über LLMs gar keine Sichtbarkeit bekommen. Jetzt sind die Zahlen noch nicht so groß, die Nutzerzahlen sind auf den LLMs immer noch geringer. Man weiß es nicht genau, aber die Indikatoren zeigen schon dahin, weil wenn ich mir anschaue, welche Berufe haben keinen Traffic bekommen, dann sind das Exotenberufe, das ist der Geigenbauer. Oder das sind auch einzelne duale Studiengänge, die auch nochmal oft sehr spezifisch sind, die keinen Traffic bekommen über Suchsysteme, weil sie nicht präsent sind in den Trainingsdaten.
Aber es ist natürlich krass, wenn ich mir überlege, dass ich eigentlich von der KI denke, ich habe die beste Beratung der Welt und dann kommt am Ende raus, dass die Empfehlungsgrundlage, die gemacht wird, vielleicht sogar kleiner ist, als wenn ich irgendwie frei im Internet suche.
Ja, und das ist etwas, an dem wir arbeiten. Wir haben eine Datenbank von etwa, ja, so 760 habe ich gerade gesagt, also noch ein paar mehr Berufe bei uns, das sind alle 300 plus, die IHK hat und dann nochmal alles Mögliche, was uns dann noch als Ausbildungsberuf irgendwie qualifizieren könnte. Und unser Anspruch, wir sind da noch nicht, ja, aber unser Anspruch ist, dass wir wirklich eine Berufsorientierung bieten wollen und nicht nur Berufsorientierung, sondern auch weitergehende Orientierung mit welcher Arbeitgeber passen denn zu mir und welche langfristige Karriere vielleicht auch passt zu mir, die du bei ChatGPT so nicht finden kannst, indem wir Themen wie Grounding ernst nehmen, indem wir das verbinden mit unseren Daten, indem wir auch nicht rein KI-basierte, sondern auch vielleicht eher algorithmusbasierte Methoden ergänzen, dort wo es Sinn macht.
Wie würdest du mir Grounding erklären?
Ich würde sagen, was ich darunter verstehe, und ne, da bin ich jetzt wirklich, ich komme ja eher aus dem Management, nicht aus der Technologie. Es ist der Prozess, einem LLM eine gewisse Grundlage zu geben, auf der ich am Ende dann den Dialog mit dem Nutzer führe. Und je besser diese Grundlage ist und sie mich einnordet, mich als LLM, umso besser kann ich einen bestimmten Use Case, der eben in diesem Grounding definiert wurde, oder einen bestimmten Intention abdecken.
Mhm. Ich würde so ähnlich sagen, ich würde sagen, es ist eine möglichst offizielle, authentifizierte Grundlage an Informationen, an der es erstmal nicht zu rütteln gibt und auf Grundlage derer man irgendwie alles weitere aufbaut, aber dass man zumindest sagt, das ist nun wirklich der richtige Geschäftsführer oder das ist nun wirklich das richtige Gründungsjahr oder das
ja,
ist
da bist du jetzt sehr stark in der
ja,
da bist du sehr stark jetzt in der SEO und AI Search Welt, ne? Da ist das Thema Grounding Pages gerade total wichtig.
Ah, okay.
Ich meinte es nochmal in einem etwas anderen Kontext. Am Ende dann mal die Basis zu legen, in der das LLM oder den Kontext abzustecken und ein paar Regeln zu definieren, die auch besser auf diesen Berufsorientierungskontext passen, in dem das LLM nachher als Berufsorientierung für dich dient. Dann muss man sagen, es gibt ja auch da draußen einen Haufen an eignungsdiagnostischen, wissenschaftlichen Tests zum Beispiel oder Verfahren. Und das sind keine KI-Verfahren. Das sind aber einfach erprobte Verfahren, die Menschen in der Berufsorientierung unterstützen. So, das ist erstmal kein KI-Thema, sondern das ist eins, das eine gute Berufsorientierung leisten sollte. Auch sowas schauen wir uns an.
Hast du schon den Eindruck, dass du in deinem Unternehmen anders ausbildest oder anders einstellst durch KI? Also haben KI-Tools, Prozesse, Möglichkeiten bei euch schon dazu geführt, dass sie sagt, oh, wir brauchen ja nur noch einen Auszubildenden und nicht mehr 10? Oder ist es eher ein Repurposing und die Leute kriegen einfach andere Aufgaben und ihr könnt mehr machen, was ihr vorher vielleicht nicht machen konntet?
Also bei den Azubis, jetzt sind wir mit 160 Mitarbeitern kein Riesenbetrieb. Da machen wir das eher auf einer Einzelfallebene, wo wir schauen, wo denken wir, dass wir jetzt gerade in welchem Bereich wir selbst auch ausbilden wollen. Das ist noch nicht von KI beeinflusst. Wir merken es natürlich, wenn wir für Fachpositionen hiren, dann ist KI eine, ich möchte nicht sagen eine Grundvoraussetzung, aber eine Grundvoraussetzung. Das ist oft in den Anforderungen, wird mir abgefragt. Ist aber natürlich auch unterschiedlich, ob ich jetzt gerade für einen B2B-Sales jemanden suche. Da glaube ich, kann ich den Leuten auch noch beibringen, was sie dann in ihrem Day-to-Day-Job brauchen im Bereich KI oder ob ich im Online-Marketing jemanden suche, wo es dann auch schon sehr stark um KI-Workflows geht am Ende. Und der dritte Punkt ist Repurposing, finde ich, hartes Wort, aber Upskilling, zum Teil auch Reskilling, das ist etwas, das wir total ernst nehmen. Wir haben bei uns ein AI-Transformation-Team ins Leben gerufen, wirklich mit dem Ziel, unser Unternehmen ja zu transformieren. In einer Denke, wenn du startest bei AI und Prozesse einmal komplett neu denkst, wie sehen sie denn dann aus? Und wir haben es bewusst im Bereich People angehangen. Weil ich glaube, das geht nur damit, dass du die Leute auch wirklich mitnimmst, sie befähigst, sie vielleicht auch woanders hinbringst, wo sie in Zukunft gebraucht werden. Weil es ist vielleicht nicht mehr in jedem Bereich gleichermaßen so wie in der Vergangenheit. Aber das ist schon etwas, das uns sehr, sehr wichtig ist.
Hast du nochmal 3 kurze Tipps für Arbeitgeber, die sie jetzt zum Thema Ausbildung dieses Jahr berücksichtigen sollten, die nicht so komplett auf der Hand liegen?
Gute Einschränkung, weil komplett auf der Hand liegt natürlich bei Ausbildung.de zu buchen. Aber einmal kurz Werbepitch beiseite. Einen habe ich eben schon genannt. Ausbildung ist nicht ein singulärer Patch, den man irgendwie heilt. Oder du heilst dein Ausbildungssystem nicht durch singuläre Patches so rum, sondern du musst das System in den Blick nehmen. Und dazu gehört digitale Sichtbarkeit, dabei können wir helfen, aber dazu gehört noch sehr viel mehr. Dazu gehört insbesondere auch dein Produkt. Und da komme ich zu Hack Nummer 2. Es ist leider ein echt dickes Brett. Aber das ist das Thema Kultur. Die Kultur im Betrieb ist konsistent über alle Befragungen, die wir so gemacht haben in der Vergangenheit. Einer der großen Hebel, um Zufriedenheit zu fördern, um den Übernahmewunsch von Azubis hochzuhalten. Und mit Kultur meine ich so vermeintlich profane Dinge wie Augenhöhe und ein gutes Miteinander. Eine Abkehr von Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so, also von so alten Mantras.
Weniger Korporalstrafen.
Ja. Ja. Und der dritte Punkt, dafür trommel ich auch viel, auch wir haben das jetzt eingeführt als eine Möglichkeit für unsere Partnerunternehmen, Schülerpraktika. Schülerpraktika sind absolut unterschätzt. Sie kosten wirklich nicht viel und sie sind eine so tolle Möglichkeit, junge Menschen einerseits zu unterstützen in der Berufsorientierung, aber gleichzeitig auch frühzeitig schon Zugang zu Talenten zu finden und wenn man es gut macht, dann auch eine Beziehung aufzubauen, die mit einer so viel höheren Wahrscheinlichkeit am Ende zu der passenden Bewerbung führt, als wenn ich einfach blind jemanden einstellen würde.
Mega gut, vielen Dank. Und jetzt natürlich umgedreht nochmal 3 nicht auf der Hand liegende Tipps für Menschen, die gerade eine Ausbildung suchen oder vielleicht die Eltern, die jetzt hier zuhören, die ihren Kindern nochmal sagen, du, ich habe gerade gehört, der Geschäftsführer von Ausbildung.de hat gesagt, das sind 3 Sachen, die könnten wirklich nochmal relevant sein, dass du vielleicht genommen wirst oder dass du vielleicht auch eine gute Zeit in der Ausbildung hast.
Okay, ich möchte nochmal bei dem einen Punkt anfangen und ich hoffe sehr, dass das kein Wishful Thinking ist. Ich bin selbst Vater von 2 Kindern und die sind 6 und 8 und ich hoffe einfach, dass die einen Beruf einschlagen werden, der ihnen Spaß macht. Weil ich auch felsenfest der Überzeugung bin, dann bist du auch einfach richtig gut in deinem Beruf. Und der Appell wäre demnach, gebt euren Kindern die Möglichkeit, wirklich viel zu sehen, viel auszuprobieren und seid offen. Weil ganz ehrlich, da kommt doch meine Sicht auf die Arbeitswelt der Zukunft dazu. Da wird sich eh noch so viel verändern. Also da ist auch nichts jetzt für jetzt eingeloggt oder für die Ewigkeit eingeloggt, sondern einfach nach Interessen zu gehen, nach Spaß, viel wichtiger als nach irgendwie sowas wie vermeintlicher Berufskarriere oder Perspektive. Der zweite Punkt, experimentiert mit KI und nutzt das wirklich. Ich finde es erstmal super, dass junge Menschen dann ein Tool in der Hand haben, wo sie auch ohne Scham jede Frage stellen können und irgendwie einen Zugang zu Berufen vielleicht auch kriegen. Aber vertraut nicht alleinig drauf. Seid euch der Biases bewusst und holt euch auch alternative Quellen ein. Und der dritte Rat ist, gebt uns Feedback, wie wir uns noch weiterentwickeln können. Also geht mal auf ausbildung.de/Abby, A-B-B-Y. Da findet ihr gerade unsere KI so in einem Chatbot-Modus. Gebt uns da gerne Feedback drauf.
Dankeschön. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was relevant ist, wo du sagst, das wäre viel spannender gewesen als alles andere, was du gefragt hast, Christoph?
Nein, ich finde, wir haben viele der Themen berührt, die mich gerade wirklich beschäftigen, sowohl im Business als auch gesellschaftlich. Und in jedes hätte man noch viel tiefer eindringen können, denke ich. Aber ich vermisse gerade keins. Danke dir.
Dankeschön. Danke, das war sehr, sehr interessant. Hat mir Spaß gemacht. Alles Gute für dich, deine Familie selbstverständlich und ausbildung.de.